Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Es herbstelt so schwer, aber nicht in unseren Herzen, oder? Ah, vielleicht manchmal, wenn es zwickt. Gell? Ja, schön, dass ihr da seid. Und ja, schön, dass wir jetzt einfach gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Ich möchte zum Anfang beten. Vater, hab ganz herzlichen Dank für dein Wort, hab Dank für die Bibel, hab Dank, dass du durch dein Wort wirklich zu uns reden möchtest, reden wirst. Mach unsere Herzen offen, Herr. Herr, und schenk du Gnade, dass ich das sage, was du möchtest. Dein Wille soll wirklich geschehen. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Sag mal ganz herzlichen Dank. Moment, ich muss gucken, wo ich überall irgendwas habe, wo ich. Rechnest du mit dem G-Faktor? Matze, ganz herzlichen Dank. Das hat ja schon irgendwie auf Instagram oder ich habe es noch nicht verstanden genau, aber ja, alles gut. Rechnest du mit dem G-Faktor? G steht für Geld. Für, nee, natürlich nicht. Natürlich steht es für Gott. Der G-Faktor. Rechnest du mit Gott in deiner Situation, wo du drin steckst? Rechne mir wirklich damit. Oder erst, wenn gar nichts anderes mehr hilft, dann kommt der G-Faktor, wenn uns die Düse geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir die Düse geht, da kann ich nochmal ganz anders beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Rechnest du mit dem G-Faktor? Und das möchte ich mit euch betrachten am Beispiel vom Kaleb. Kaleb war ja einer dieser 12 Kundschafter. Und auch am Beispiel von überreife Tomaten. Dazu noch ein bisschen mehr zu den überreifen. Aber vielleicht mal so viel vorneweg. Das war am Montag meine Brotbox. Margit ist ja mit der Johanna in Kroatien. Und am Montagmorgen hatte ich noch eine Gemüsebox. Die restlichen Tage leider nicht mehr. Und da habe ich die so aufgemacht, sitze in meinem Büro und habe dann so die Tomaten. Und dann irgendwie kam mir es, das über das auch zu predigen. Ja, am Beispiel vom Kaleb und den überreifen Tomaten. Und der Schlüsselvers, ist 4. Mose 14, Vers 24, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. Aber vielleicht noch vorne weg, was waren das mit den 12 Kundschafter? Also Israel ist aus Ägypten ausgezogen, kam dann kurz vorm Negev, haben sie den Zwischenstopp gemacht und dann sagt Gott zu Mose, schickt 12 Kundschafter aus, die das Land erkunden sollen. Und das waren 12 Männer, aus jedem Stamm ein Mann, aber das waren nicht irgendwelche Männer, das waren schon führende Männer. Und die haben den Auftrag gekriegt, das Land zu erkunden. Die sollten schauen, wie sind es viele Menschen, die da leben oder wenig? Sind die stark oder schwach? Wie sind die Städte? Sind die befestigt oder nicht befestigt? Wie ist das Land? Ist der Boden gut oder eher karg? Gibt es Bäume da? Das alles waren wichtige Informationen. Und die haben im Prinzip, der Auftrag, den Mose den 12 Kundschaftern gegeben hat. Und so sind diese 12 Kundschafter ausgezogen, um dieses Land zu erkunden. Einer dieser Kundschafter war eben Kaleb. Und was Kaleb einfach anders gemacht hat als die anderen, das wollen wir jetzt in dieser Predigt einfach ein bisschen näher betrachten. aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. War dann so, die 12 Kundschafter sind nach 40 Tagen zurückgekommen, haben das Land angeschaut, haben Früchte, die sollten auch Früchte mitbringen. Habt ihr an dem ersten Bild gesehen, diese Wahnsinnsrebe. Wenn ich bei mir schaue, ich habe auch Trauben zu Hause, aber meine größte Rebe, denke ich, hat die Größe. Aber das waren Reben, die mussten zwei Mann, mussten die quasi tragen und mit dem Stab. Und auch da habe ich gedacht, boah, das ist schon komisch. Aber ich habe mich dann erinnert, ich war vor knapp 30 Jahren in Guatemala. Und in Guatemala gibt es ein Tal und dieses Tal ist ganz bekannt und ist wirklich besonders. Da sind ganz viele Gläubige und in diesem Tal gibt es viel, viel größere Früchte als sonst. Also es gibt so einen Film, Transformation heißt der, wo im Prinzip gezeigt wird, wie Gebet ganze Städte und Regionen verändert hat. Und ich war mit Margit in diesem Tal, habe den Film noch nicht gekannt, aber uns ist das aufgefallen. Und da hat es riesige Tomaten gegeben. Alles war viel, viel größer als sonst. Das war echt der Hammer. Also für Gott ist das ein leichtes, größere Früchte wachsen zu lassen. Und so haben aber die Kundschafter berichtet, ja, das Land, das ist super. Das ist wirklich so, da fließt Milch und Honig. Schaut diese gewaltige Früchte, diese tolle Früchte, die haben dann auch, wie gesagt, Trauben, Granatapfel, was sie alles mitnehmen. Und das Land ist echt genial. Aber, wir kennen es nicht einmal. Die Städte, die sind wahnsinnig befestigt. Und das stimmt auch. Dass wir vielleicht, wenn wir quasi 40 Jahre später, ist ja dann quasi das Volk über den Jordan. Und eine der ersten großen Schlachten war Jericho. Und das war wirklich eine gewaltige Stadt. Und die Stadtmauer war einige Meter breit, weil quasi auf der Stadtmauer hat zum Beispiel die Hure Rahab, die ja zwei andere Kundschafter damals versteckt hat, glaubt, also das war nicht jetzt unser Mäuerle, wie wir vielleicht Bauer sind, sondern es war eine richtige Mauer mit Meter breit. Also das ist nicht irgendwie so. Das waren wirklich befestigte Städte. Gell? Und das haben die Städte sind wahnsinnig befestigt. Und dann haben wir Leute gesehen, Riesen. Auch das hat sicher gestimmt. Da waren sicher Riesen in dieser Region. Auch wieder eine Geschichte, die viel später spielt, war David und Goliath. Und ich habe mal dann ein bisschen recherchiert. Es ist der Uneins, wie groß jetzt wirklich Goliath war. Die denke halt von 2,38 Meter bis etwa 3,20 Meter. Egal, auf jeden Fall war er relativ groß. Und wenn man bloß mal so sieht, keine Ahnung, Markus, bist an die 2 Meter. Wenn da einer einen Meter weniger hat, das ist schon ein Unterschied, gell? Und vielleicht da bei David, der sagt, das ist super, dass der so groß ist. Dann treffe ihn auf jeden Fall. Das ist auch eine Einstellung, wie man haben kann. Gell? Also das hat sicher diese Riesen gegeben. Die Kundschafter, auch die 10, die haben sicher nicht die Unwahrheit gesagt. Und die Einschätzung von ihnen war richtig. Aber die 10 Kundschafter, die sahen wirklich, die hatten Angst, sahen die Probleme, haben Zweifel gehabt. Und Kaleb war ein ganz anderer. Kaleb hat dann gesagt, Beispiel im Neues Leben heißt es, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Und Kaleb hat genau das Gleiche gesehen wie die anderen. Aber in ihm war eben dieser andere Geist. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott mit dir ist, wenn Gott mit mir ist und wir in Gottes Wille sind, und es war Gottes Wille, dass ihr das Land einnehmen sollt, dann kann uns nichts aufhalten. Und genau so war es da. Und, aber es ist wichtig, was wir von Blick haben. Gell? Und Kaleb hatte eben diesen Glaube. Kaleb hat mit diesem G-Faktor gerechnet. Und das ist auch ein Punkt. Glaube statt Panik trotz Todesgefahr. Das ist mir auch wieder neu bewusst worden. Kaleb und Josua war ja auch der Kundschafter, der gesagt hat, ja, wir können das schaffen. Und ein paar Verse später, also das Ganze spielt vor der Mose Kapitel 13 und 14. Also gerne nachlesen, da ist ganz viel Wichtiges drin. Und Kaleb und Josua waren eben die, die gesagt haben, ja, wir können das schaffen. Und was hat das Volk mit denen, oder was wollte das Volk mit denen machen? Steinigen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es schickt Mose diese 12 Spione. Ich weiß nicht, wie das ist, so James Bond-mäßig oder Ethan Hunt oder wie heißen sie alle diese. Aber das war sicher nicht ungefährlich, weil das war ja, damals denke ich, die Israeliten waren etwa 1,5-2 Millionen vermutlich. Die waren irgendwie, keine Ahnung, das hat man gewusst, dass da ein riesiger Volk ist. Und das ist ja nicht irgendwie so, zack, das hat ja alles gedauert, das hat jeder gewusst. Und dann gingen da ungefähr 12 Leute, gehen danach und erkundet das Land. Das war nicht ungefährlich. Mensch, wenn die erwischt hätten und diese Spione, die hätten die umgebracht. Also es war sicher nicht so, dass die da sagen, hallo, wir sind jetzt Israeliten, wir erkundigen jetzt euer Land. Das war alles im Geheimen, das war Spione und das war ein gefährlicher Auftrag. Und jetzt haben die diesen gefährlichen Auftrag, haben den quasi überlebt, kommen zurück zu ihren eigenen Leuten und die wollen sie steinigen. Auch, ich muss so, ja, woher kommt die größte Gefahr? Oft vielleicht aus den eigenen Reihen. Auch das müssen wir immer wieder uns vor Augen führen. Woher kommt die größte Gefahr? Also ich fand das krass, ist mir noch nicht so bewusst. Ich kenne die Geschichte natürlich schon von, seit ich gläubig bin. Das ist eine der beliebtesten Geschichten. Aber quasi, ja, die größte Gefahr für die kam aus der eigenen Reihen. Aber die Frage, wo wir uns dann nämlich auch stellen müssen, was bestimmt meinen Blick? Sind es die Umstände, wo wir drinstecken, oder ist es Gottes Verheißung? Ich sorge für dich, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder richtest du deinen Blick auf die Schwierigkeiten, auf die Nöte, auf die Probleme? Das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Worauf richte ich meinen Blick? Und das Leben läuft nicht immer rund. Ganz im Gegenteil. Aber wohin richte ich meinen Blick, wenn es nicht so läuft, wie ich möchte? Treue statt Kompromisse, auch wieder, weil er mir treu nachgefolgt ist. Eine Treue ist auch so ein, eigentlich so ein, möchte ich bald sagen, altbachenes Wort, aber ein ganz wichtiges Wort. Bin ich meinem Ehepartner treu? Bin ich meiner Gemeinde treu? Bin ich, was weiß ich, wem treu? Treue hat irgendwie so ein bisschen so verstaubt, möchte ich bald sagen. Aber es ist ganz arg wichtig. Bin ich treu? Bin ich Gott treu? Oder bin ich Gott bloß am Sonntag treu? Oder bin ich Gott bloß dann treu, wenn es mir nein passt? Treue ist wichtig. Das möchte ich auch euch Junge sagen. Auch in Beziehungen ist das, diese Treue wird irgendwie nicht mehr hochgehalten. Im Prinzip geht es bloß darum, wer mit wem, wie viel. Aber Treue ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und Gott schätzt Treue ungemein. Der Johannes hat es ja auch heute Morgen gesagt, diese Treue, sonntags in Gottesdienst zu kommen, diese Treue, Hauskreis zu machen, diese Treue, wo wir gekommen sind, am 9:45, da haben eine schon den Kaffee von nachher hergerichtet, das Abendmahl gerichtet, die Lobpreiser haben geprobt, ich glaube, Andi hat schon vor der Kinderdienst hergerichtet. Das ist Treue. Das ist Treue und das brauchen wir auch. Gemeinde lebt davon, dass sich alle einbringen. Alle. Und wenn du noch nicht weißt, wie du die vielleicht einbringen kannst, komm auf einen von den Ältesten zu. Es gibt noch so viele Bereiche, wo es gut wäre, wenn wir Verstärkung hätten. Dass die Lasten gleichmäßiger verteilt sind. Kaleb folgte nicht der Mehrheit. Treu, auch wenn unpopulär. Kein Mitläufer, sondern standhaft. Wie ist es bei mir? Wie bin ich in der Arbeit? Und es ist nicht leicht. Ich bin mal vor versammelter Mannschaft, da waren alle Führungskräfte bei der Lebenshilfe beieinander, sagt dann mein Geschäftsführer, Sie mit Ihrer christlichen Einstellung. Da ging es irgendwie darum, wir genießen Macht. Und dann sage ich, nee, das kann ich nicht so. Aber das kostet schon Mut. Oder auch, wir hatten dann auch mal eine Diskussion am Lagerfeuer, eben auch mit dem Geschäftsführer, dort zu sagen, nee, ich sehe das anders. Und das ist was, wo aber Gott sich wünscht. Gott wünscht sich, dass wir ihm treu sind. Und nicht irgendwelche Meinungen, irgendwelche andere Leute, sondern dass wir ihm treu sind. Gott wünscht sich, dass wir keine Mitläufer sind. Okay, wir können jetzt schon Mitläufer sein, mit Gemeinde. Aber Gott wünscht sich wirklich, dass wir treu sind, ihm treu sind. Und Kaleb war so einer, gegen die Meinung aller anderen. Wenn ich Kaleb nenne, Josua gehört da auch dazu. Wobei es interessant, da wird Kaleb genannt. Nicht in Kaleb und Josua war ein anderer Geist, sondern nur in Kaleb. Gell? Also ich glaube. Und Kaleb ist so für mich wirklich auch einer dieser Glaubenshelden, aber das ist eher so ein Held der zweiten Reihe. Viele denke ich, nicht, dass jeder Kaleb kennt oder weiß, was das so mit dem auf sich gehabt hat. Kaleb, ja, folgte nicht der Mehrheit. Wem folge ich? Lebe ich überzeugt oder bequem? Es ist bequem, vom Sessel aus andere zu kritisieren. Es ist bequem, wenn ich nichts mache, kann ich nichts falsch machen. Aber bin ich überzeugt, dass wir einen großen Gott haben, dem wir dienen? Oder, ja, und das ist nicht immer bequem. Johannes hat es auch vorher gesagt, dann Sonntagmorgen nach einer kurzen Nacht, dann um, was weiß ich, 9:45 aufzustehen, um 10 im Gottesdienst zu sein, das ist nicht immer bequem gewesen. Aber Gott segnet es. Gott segnet es und ja, er wünscht sich das auch, dass wir da wirklich, ja, auch in Überzeugung ihm gegenüber wirklich leben. Und das kann nur jeder selber einschätzen, ob er überzeugt ist von dem oder ob es einfach bequem ist. Geduld statt Frust. Und das kommt im Josua 14, Vers 11 vor. Ich bin heute noch so stark wie damals. Vielleicht kurz zusammenfassen. Also, die sind ja nicht in das verheißene Land gekommen, das Volk Israel damals, sondern erst 40 Jahre später. Und Kaleb war so alt wie der Karl, 85. Und dann geht er zu Mose und sagt, ich bin noch so stark wie damals, gib mir das Land, zu Josua ist er gegangen, gib mir das Land, das mir Mose damals versprochen hat. Und das nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Und ich weiß nicht, Wüste ist jetzt nicht was, wo wirklich erstrebenswert ist. Mal ein Tag in der Wüste ist schon ganz interessant, aber 40 Jahre und 40 Jahre Manna, denkt man, da müssen wir im Himmel, gell? Aber Kaleb bleibt dort treu und kein Murren, keine Bitterkeit. Und das ist auch was, wo wir leben ja gern mit dem Spruch, Herr, schenk Geduld, aber schnell. Aber 40 Jahre auf eine Verheißung zu warten, boah, das ist schon was. Und da kein Murren haben und keine Bitterkeit. Hättet ihr damals mir glaubt, dann wären wir schon lang drinnen. Und Gottes Verheißung kommt zur rechten Zeit. Und Gottes, ja, Eingreifen kommt immer rechtzeitig. Das dürfen wir auch lernen. Und ja, aber wir sind eher so diese, oder ich bin nicht relativ, oder nicht super geduldig, um das mal so zu sagen. Da muss was laufen, gell? Und da aber geduldig drauf zu warten, das ist schon nicht immer einfach. Bin ich bereit, im Glauben auch zu warten? Es gibt ein zu spät. Ja, auch für das Volk Israel gab es ein zu spät. Vielleicht noch so ein bisschen was, wie es dann weiterging. Also die 10 Kundschafter haben wirklich gemurrt, haben sich aufgelehnt gegenüber Mose und haben quasi das Volk auch mit ihren negativen Gedanken wirklich, ja, beeinflusst. Und dann war es so, dass das Volk einfach nicht gehorcht hat und dann hat Gott gesagt, okay, ich vernichte das Volk. Die haben schon so oft, haben sie meine Wunder gesehen und immer wieder haben sie gegen mich gemurrt, ich glaube 10-mal irgendwo wollen sie zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, ob das, dann haben sie nichts zum Essen, haben gejammert und wären wir doch nur gestorben und wären wir doch nur in der Wüste umgekommen. Und dann sagt Gott so, Schluss. Euch geschehe, wie ihr wollt. Und dann hat Gott gesagt, keiner, der älter als 20 ist und schon gemustert wurde dieses Land, das ich euch schenken würde, erreichen. Und das war der Grund, wieso die dann 40 Jahre in der Wüste umherwandern mussten. Und 40 Jahre, muss man sich echt mal vorstellen, und dann sind sie irgendwie auch ein bisschen einsichtig geworden. Und dann haben sie gesagt, oh ja, Herr. Und wie gesagt, Gott wollte das Volk eigentlich vernichten. Aber dann ist Mose quasi als Mittel aufgetreten und sagt, Herr, das ist doch dein Volk. Und dann hat sich Gott aber erweichen lassen und gesagt, okay, aber wie gesagt, keiner wird das Land erreichen. Und dann war es auch noch so, gell, wer aber gleich gestorben ist, das waren diese 10 Kundschafter, die diese negative Botschaft brachten. Die hat Gott gleich getötet. Finde ich auch, ja, ist mir auch erst jetzt wirklich so bewusst worden. Gell? Auch die Macht unserer Worte. Wo kritisieren wir vielleicht? Also ich kann mich erinnern, bin ja auch bei den Christen im Beruf und da hat es eine neue Vorstandschaft gegeben und da habe ich dann auch, oh, was die so machen und bla. Das war nicht gut, ich bin jetzt nicht umgekommen, aber da hat mich Gott daran erinnert, das ist nicht richtig. Und da möchte ich auch an uns alle auch diese Warnung aussprechen, wo kritisiere ich? Und das heißt nicht, dass man nicht kritisieren darf. Wenn Gott das möchte, ist es richtig zu sagen, du schau mal, das ist nicht gut, was du da machst. Das ist richtig. Aber du musst dir klar sein, ist das Gottes Wille, dass ich den anderen kritisiere oder dem anderen irgendwo was sage, was nicht in Ordnung ist. Oder ist das meine Meinung? Und das ist schon wichtig, wo man uns überlegen müssen, wen kritisiere ich oder ist das mein Auftrag, demjenigen, ich sag mal, den Marsch zu blasen oder was auch immer. Ist das mein Auftrag? Möchte das Gott, dass ich den kritisiere für das, was er macht und wie er es macht? Und da darf man echt lernen. Gott hat mit den 10 nicht wirklich Gnade gehabt, die das Volk so negativ beeinflusst haben. Und ja, diese Warnung wirklich an uns. Und es kommt wirklich auch auf unser Reden an. Und das ist wirklich, ja, wirklich wichtig. Und wie gesagt, also die 10 sind gleich gestorben, dann die anderen, das ganze Volk, 20 und älter, sind quasi auch in der Wüste gestorben, bis auf Josua und Kaleb. Und dann haben sie aber, das Volk hat dann gemerkt, okay, ja, wir haben uns gegen Gott aufgelehnt, das war auch nicht richtig, aber jetzt lass uns trotzdem und dann haben sie doch sich gesagt, ja, okay, mir geht da nein. Mir geht jetzt in das Land. Und dann war es so, dann haben sie quasi, dann hat Mose sie gar neu, jetzt übertretet ihr schon wieder den Willen Gottes, weil Gott hat gesagt, nee, ihr dürft jetzt nicht nein gehen. Und dann sind sie trotzdem nein und haben dann eine Niederlage einstecken müssen. Das Volk wollte zu spät gehorchen. Und auch das ist wichtig. Wenn was dran ist, es gibt ein zu spät. Gehorsam muss im richtigen Moment geschehen. Aber auch nicht jede Tür bleibt offen. Nachdem sie sich gegen Gott aufdehnt haben und gesagt, ja, wir können es nicht. Später haben sie dann, aber dann war die Tür zu. Hören wir heute, wenn Gott ruft, nicht aufschieben, was Gott heute sagt. Kennt ihr das Lieblingsmöbelstück vom Teufel? Die lange Bank. Mach ich morgen. Ah, das schaffe ich morgen gar nicht. Mache ich übermorgen. Der Geist Kaleb, ein anderer Geist. Kaleb hatte einen Geist, der glaubt, wenn andere zweifeln. Treu bleibt, wenn andere weggehen. Aushalt, auch wenn es lange dauert. Gehorsam ist, wenn es drauf ankommt. Und jetzt kommen wir zu den Tomaten. Ich habe ja schon erzählt, es ist diese Gemüsebox, wo ich dann ab Dienstags hat es dann Leberkäsweger und sonst. Genau. Bitte? Doch, das müssen wir halt machen. Dass wir alles aberwandert. Und das ist ganz krass, aber was ich die Woche gemacht habe, ich habe dann Zwetschge geerntet und die waren auch schon fast, also noch nicht hinüber, aber das gibt eine Zeit, wo man ernten muss. Und wenn was überreif ist, das ist nicht gut. Also da waren auch einige Zwetschge dabei, okay, die waren überreif, das war, ja. Und das ist vielleicht auch ein Bild, auch ein Stück weit vielleicht für unsere, ich möchte jetzt da nichts sagen, irgendwie, dass irgendwas überreif ist, aber wir sind ja als Gemeinde in einer Situation, wo möchte Gott uns haben. So wie es aussieht, wie gesagt, also ist ziemlich sicher, müssen wir hier raus. Und Gott hat natürlich einen Plan. Und wir haben ja auch versucht, da wird, denke ich, der Johnny nachher noch was machen. Wir haben ja diese Montagsgebete, wollen wir sicher fortführen. Aber auch da gibt es einen Zeitpunkt, wo was reif ist. Und dann gibt es aber auch einen Zeitpunkt, wo sich die Tür wieder schließt. Und das darf man auch immer wieder in unsere Gebete wirklich auch mit einbeziehen. Herr, ja, was ist jetzt dran? Natürlich ist gerade Kirchhauser relativ weit oben in dieser Liste, weil wir gerade auch nichts anderes haben. Vielleicht hat Gott nur einen anderen Platz für uns. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Platz. Ich erlebe es ja jetzt, Life Unlimited sind seit 13 Monaten bei mir in der Werkstatt, weil sie keine Räume haben. Und auch da müssen wir Gott wirklich immer wieder, und da möchte ich euch wirklich bitten, da am Gebet dran zu bleiben. Herr, was ist dran für uns als Gemeinde? Wie gesagt, es geht darum, dass da Gottes Wille geschieht, egal wo das nachher ist. Und dass das eine Herausforderung ist, das ist klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, jetzt schlafe ich wieder ruhiger, aber am Anfang, das hat mich schon sehr, sehr aufgewühlt. Obwohl ich weiß, wirf deine Sorgen auf den Herrn und alles, aber irgendwie ist es doch, war es nicht einfach. Und ja, auch wie nehmen wir die Gemeinde mit und was ist wirklich dran, weil das ist ein Glaubensschritt. Ohne den Faktor G können wir das nicht machen. Ohne Gott brauchen wir es nicht machen. Aber wir haben diesen Faktor G. Und auch darum, ich war auch sehr ermutigt über diese Gebetstreffen, wo wir da gemacht haben. Das ist wirklich auch ein Segen, das mit euch machen zu dürfen. Wie gesagt, uns ist alle nicht wirklich wohl in unserer Haut, wo wir sagen, ja und unbedingt und wenn die Welt ein Wunschkonzert wäre, würde ich sagen, Herr, lass uns doch da bleiben. Da haben wir uns jetzt gut eingerichtet. Bitte? Lasst uns Hütten bauen, genau. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns weiterführt. Wo spüren wir gemeinsam, dass die Zeit reif ist? Gibt es Anzeichen, dass Gott uns jetzt in Bewegung setzen will? Ich glaube schon. Unsere Fluchttreppe ist weg. Die Rancher haben keinen Platz mehr. Die Rancherwiese hat Gott uns geschenkt. Die Zeit ist sicher reif. Was hält uns möglicherweise noch zurück? Angst, Finanzen, Unklarheiten? Und sind das wirklich rote Ampeln oder eher Unsicherheiten, die wir im Glauben durchschreiten können? Also nochmal, Glauben brauchen wir, wenn wir diesen Schritt als Gemeinde machen. Und wisst ihr, was wir auch brauchen? Das ist Einheit. Ohne Einheit. Jede Armee, die nicht eins ist, die wird die Schlacht verlieren. Und genauso ist es auch bei uns. Wir können das nur in Einheit machen. Wir können das nur gemeinsam tragen. Natürlich schwingt da ein bisschen mit, schaffen wir das, können wir das, wenn wir dann irgendwo raus sind und da einen Kredit zahlen müssen, packen wir das oder natürlich. Unklarheiten, können wir so einen Umzug stemmen, können wir das Gebäude verhalten, wer guckt da oder noch, natürlich sind es Unklarheiten. Was würde passieren, wenn wir nicht handeln? Verlieren wir eine Chance? Wird es schwieriger, später nochmal so etwas zu finden? Welche geistlichen und praktischen Folgen hätte das Abwarten? Klar, also wir sind nicht der Einzige, der jetzt sich zum Beispiel vor der Kirchhause interessiert. Irgendwann geht die Tür zu, irgendwann muss er verkaufen. Irgendwann müssen wir hier raus oder müssen da Entscheidung treffen. Wir haben jetzt alle nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also der macht da wirklich Angst. Der macht da keine Gefangene mit dem Bauer. Also dass es so schnell geht, hätte ich beileibe nicht gedacht. Aber auch vielleicht ist das ein Zeichen, wo Gott sagt, jetzt ist reif. Es geht jetzt noch, denke ich, 2 Monate, dann wollen wir nicht mehr zu den Fenstern ausgucken können, schätze ich. Oder vielleicht doch, wenn auf der einen Seite die Fenster auch noch nicht drin sind. Welche geistlichen und praktischen Folgen hätte das Abwarten? Natürlich ist irgendwo auch, kann man müde werden. Irgendwann, ich hoffe nicht, dass wir 40 Jahre brauchen wir nicht. Wobei, dann sind wir raus, gell? Auf jeden Fall. Ja, da sind viele raus, ihr Jungen noch nicht, aber wir Alte sind auf jeden Fall raus in 40 Jahren. Können wir diese Entscheidung im Glauben treffen, nicht aus bloßer Logik oder Emotion? Wo spüren wir Frieden? Nicht, weil alles sicher ist, sondern weil Gott führt. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Spüre mir da einen Frieden. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, momentan ist Kirche die erste Option, aber Gott kann immer noch zu uns reden. Die Nutzungsänderung kann nicht funktionieren, wir können keinen Kredit kriegen, was auch immer. Das kann vorher verkauft werden. Aber es ist schon wichtig, wo spüre oder spüre mir irgendwo einen Frieden. Und ja, wir leben in einer spannenden Zeit, sehr herausfordernd, finde ich. Jetzt nicht nur als Gemeinde, jetzt schaut Ukraine, Israel, das sind ja alles sehr, ich finde es sehr herausfordernde Zeiten. Und, aber Gott ist mit uns. Wir haben diesen G-Faktor. Und das ist was, wo man wirklich drauf vertrauen darf. Und über dem möchte ich uns wirklich auch ermutigen, ja, dass wir weiterhin so in Liebe miteinander umgehen in diese durchaus schwierige Frage. Lasst uns da wirklich voreinander da sein und einander ermutigen. Das ist nämlich das Wichtigste. Das ist jetzt nicht entscheidend, quasi, wo wir irgendwann mal landen werden. Wir müssen irgendwo landen, aber entscheidend ist, dass die Liebe zueinander, dass die wächst, dass unsere Erkenntnis über Gott wächst. Das sind die entscheidenden Punkte. Und da darf man wirklich gemeinsam vorwärts gehen. Gott segne euch.